Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Arbeiterkind.de, der Podcast. Ich heiße Mitzi und heute darf ich mit der Autorin, Trainerin und Gründerin Marion Knaz sprechen. Hallo Marion.
Schönen guten Morgen, Mitzi.
Kommst du gut durch die Hitze?
Bislang alles ganz wunderbar, vielen Dank. Ich hoffe, es ebenfalls.
Es geht. Irgendwie machen wir es. Marion, wir haben ja am 22.04.2026 schon gemeinsam eine Veranstaltung gemacht. Das heißt, du hast deine wertvollen Inputs der Community geschenkt und ich durfte dich anmoderieren. Und die Veranstaltung hieß als First Gen und Frau die professionelle Rolle erfolgreich meistern. Souverän auftreten, wirksam kommunizieren mit Marion Knaz. Und dabei First Gen heißt natürlich unsere Community, alle, die als Erste studieren, und Frau verstehen wir natürlich mit einem Sternchen. Und die Veranstaltung hat richtig viele Teilnehmende gehabt und so viel Andrang gehabt, dass wir gar nicht dazu gekommen sind, alle Fragen zu beantworten, die es eigentlich noch gegeben hätte. Deswegen habe ich die noch ein bisschen gesammelt und später in der heutigen Episode darf ich dich nochmal mit den Fragen löchern. Ist das in Ordnung?
Wunderbar, ich freue mich drauf.
Großartig. Aber als Erstes interessiert natürlich unsere Community brennend, wie ist eigentlich dein Werdegang? Wie bist denn du eigentlich zu der Marion Knaz geworden, die wir heute kennen?
Ja, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, kann man immer sagen. Also ich hatte als Teenager das Gefühl, dass ich kein wirklich großes Talent habe. Also ich konnte so ein paar verschiedene Sachen nicht so schlecht, aber ich hatte nicht das, was manch ein Mensch hat, so ein klares Ziel oder ein herausragendes Talent. Und dann habe ich gedacht, gut, wer nichts wird, wird, wird. Und da ich aus einem auch komplett nicht akademischen Haushalt komme, konnte ich mir schwer vorstellen, nach dem Abitur zu studieren, sondern habe dann so ein verschultes, duales Studium gemacht, das sogenannte Hamburger Modell. Das heißt, ich war beim Otto-Versand, da habe ich angefangen, das hat mich damals sehr begeistert, dass ich da unten gesessen habe, mich bewerben wollte und dann kam eine Frau hineingerauscht, die ganz toll aussah. Ein Mann eilte ihr entgegen und rief, Barbara, Barbara, wie war New York? Und sie rief, Detlef, das Licht, das Licht. Und habe ich gedacht, gut, hier fange ich an. Also egal, was passiert, hier möchte ich anfangen. Das fand ich irgendwie ganz verrückt und ganz schön und ganz herrlich. Und dann habe ich eben dieses Hamburger Modell gemacht und bin dann beim Otto-Versand längere Zeit geblieben. Und habe da einfach dann verschiedene Stufen durchlaufen, war sehr früh in Führungsverantwortung und habe mich immer weiterentwickelt, bis ich mit Anfang 30 jüngste leitende Angestellte des Konzerns war, also Wechsel auf die Arbeitgeberseite. Und dann mit 34 gebeten wurde, Vorständin der Spiegel AG zu werden.
Wow.
War eine amerikanische Aktiengesellschaft, die Nummer 3 auf dem amerikanischen Distanzhandelsmarkt war. Und ich habe mir das gut angeschaut. Vor Ort, aus meiner Sicht, gab es aber mehrere exzellente Gründe zu sagen, thanks, but no thanks. Und das war dann so der Auslöser zu sagen, Mensch, warum gibt es eigentlich so wenige Frauen auf Top-Ebene? Ich glaube, ich habe da ein bisschen was verstanden und das bisschen, was ich verstanden habe, das möchte ich gerne mit anderen teilen. Ich möchte gerne andere Frauen unterstützen. Ich möchte denen das Leben leichter machen, egal in welcher Organisation, auf dem Weg nach oben. Und deswegen habe ich dann eben damals Shiboss gegründet.
Wow, das klingt, um ehrlich zu sein, wie aus einem Film. Also alleine diese Anfangsszene, wie du die Frau siehst, die da über New York einen kurzen Satz schwärmt und du da bestimmt ganz beeindruckt warst. Hat sich das denn, also es hat sich wahrscheinlich sehr aus dem Kontext unterschieden, den du kanntest. Hast du da Berührungsängste mitgehabt? Wie ist dir da der Berufseinstieg? Also war es für dich leicht zu sagen, ich stelle mich jetzt dahin, ich traue mich, ich schlag mich vor und ich bringe mich in diese Position?
Gott, der Einstieg war erstmal Hölle. Also das muss ich wirklich sagen. Dieses duale Studium, das war eine 6-Tage-Woche. Ich musste relativ lange pendeln. Ich musste unglaublich früh aufstehen, um mit dem öffentlichen Nahverkehr meine Ziele zu erreichen. Ich bin krank geworden, weil das Ganze physisch so herausfordernd war zu Beginn. Und ich fand auch erstmal die Arbeitswelt furchtbar. Also dieses, boah, den ganzen Tag. Ich fand das auch enttäuschend in vielen Abteilungen, mit was die sich so beschäftigt haben. Das hatte ich mir alles viel aufregender, viel toller, viel spannender vorgestellt. Also erstmal erschien mir das alles sehr mühsam. So, und dann bin ich aber im Einkauf gelandet, im Otto-Konzern. Und da habe ich festgestellt, wie wichtig es doch ist, in welchem Umfeld man unterwegs ist. Das hat mich begeistert und verzaubert. Und auf einmal fand ich das auch gar nicht mehr schlimm, dass man da von früh morgens bis spät abends leisten soll, sondern das hat riesen Freude gemacht. Das war aufregend, das war spannend. Und dann fiel mir auch das Studium und die 6-Tage-Woche viel leichter, weil ich dann wusste, wofür ich das mache. Für ein Umfeld, das einfach toll ist. So, also das kann ich immer nur jedem raten. Das ist alles ja doch durchaus anstrengend. Sucht euch unbedingt einen Ort, an dem ihr euch vom Grunde her wohlfühlt. Denn die Herausforderungen, die kommen, da muss man manchmal auch wirklich die Zähne zusammenbeißen. Das gelingt aber viel leichter, wenn man sich vom Grunde her wohlfühlt.
Du wusstest also dann, wofür du es machst. Und dann war das auch nicht mehr, also dann war die Herausforderung mit einem Ziel vor Augen schaffbar. Verstehe ich gut.
Ja.
Würdest du sagen, dass, also was wäre so ein Ratschlag, den du mitgeben würdest? Du hast jetzt schon gesagt, sucht euch ein Umfeld, was ihr, wo ihr euch wohlfühlt. Gibt es denn noch einen Ratschlag, wie man, du bist ja wahrscheinlich aus einem anderen Kontext gekommen, du bist dann auf neue Verhaltensregeln gestoßen. Wie würdest du heute sagen, hast du da das durchschaut? Wie konntest du dich anpassen oder auch so darstellen, wie du auch gerne gesehen werden möchtest?
Watch and learn, also try and error. Das ist ja dieses, man, Gott, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Also ich bin auch erstmal gleich ranghören auf die Zehen gestiegen. Es hat ein Donnerwetter gegeben. Also ich bin wirklich fast gekündigt worden,
Ach,
weil
wow.
ein Direktor so böse und so sauer war. Und da hat sich dann damals der Personalreferent mit breiter Brust vor mich geworfen, hat mir dann aber erklärt, was ich da gemacht habe und dass das so nicht geht in der Organisation. Also lernen. Gruppen haben Regeln. So, das gilt für jede Gruppe. Und natürlich kann man, wenn man Regeln beherrscht, sie auch mal gezielt brechen, wenn man denn da ein Ziel vor Augen hat. Das ist unbedingt so. Aber wichtig ist überhaupt erst einmal die Regeln zu verstehen. Denn wenn ich aus Unwissenheit zu oft gegen Regeln verstoße, dann wird die Gruppe mit hoher Wahrscheinlichkeit entscheiden, ja, dann probieren wir es halt mal ohne Marion. So, ne? Also das war ein guter Tipp, den mir, da war ich allerdings dann schon ein bisschen erfahrener und auch schon ein bisschen dabei. Ein ranghöherer Mann, Chef, der mochte mich und der hat es gut mit mir gemeint. Und der hat immer versucht, mir zwischendurch mal Tipps zu geben. Und ein Tipp war, Frau Knaz, wenn Sie irgendwo neu sind, erstmal zurückhalten, vornehmen, beobachten Sie, lernen Sie, aber versuchen Sie schnell zu lernen. Und wenn Sie der Auffassung sind, so, jetzt haben Sie verstanden, wie es hier vor Ort funktioniert, dann hinein mit breiter Brust. Aber immer dieses erstmal beobachten und lernen, das ist eigentlich so das Wichtige. Und dann gucken, wie kann ich mich mit meiner Persönlichkeit da erfolgreich verhalten?
Ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit, vor der viele in unserer Community stehen. Alle Fachrichtungen, alle Karriereoptionen, die haben alle irgendwie einen eigenen Habitus, andere Verhaltensregeln, einen anderen Kodex. Und wie man da Dinge umsetzen kann, wie man sich darstellen kann, wie man da gut ankommt, ist halt oft sehr verschieden. Und ich glaube, du bist da wirklich die Person, an die man sich wendet, wenn man diesen professionellen Karrierekontext verstehen möchte. Und du hast ja auch schon gesagt, du möchtest vor allem dein Wissen anderen Flinterpersonen weitergeben. Das ist auch das, was du machst mit Shibas und auch was du in unserer Veranstaltung der Community geschenkt hast. Da haben wir ja 1,5 Stunden durften wir dein Wissen anzapfen, wie das eigentlich funktioniert. Und wir haben auch bei der Veranstaltung schon festgestellt, natürlich wollen wir eine gerechte Welt für alle. Wir finden alle Klassismus und Sexismus blöd. Und wir setzen uns auch als Community dafür ein, dass sich das irgendwann ändert, dass die Welt in eine andere Richtung geht. Aber wir müssen ja jetzt etwas damit machen, was wir mit dem, was wir vorfinden. Und da rätst du Flinterpersonen, wie du gerade gesagt hast, sich dieses Spiel, nennst du das oft, erstmal anzuschauen. Und die Spielregeln zu verstehen, die gelten, um sich dann auch nicht permanent selbst ins Auszustellen. Und soweit ich das jetzt verstanden habe, ich durfte das ja auch, die 1,5 Stunden durfte ich dir da ja zuhören. Du sagst, weiblich sozialisierte Personen lernen, anders zu kommunizieren, wie das in dieser vielleicht doch sehr hierarchischen Karrierewelt erwünscht ist oder üblich ist. Sie benutzen Körpersprache anders, haben ein anderes Timing, wenn sie ihre Vorschläge einbringen. Und all das führt dazu, dass man einfach nicht durch diese verflixte gläserne Decke kommt. Habe ich das irgendwie sinnvoll zusammengefasst?
Ja, wie gesagt, also die Wissenschaft streitet sehr, warum junge Frauen in aller Regel anders sozialisiert, also anders agieren im Vergleich zu jungen Männern. Die eine Fraktion sagt eben alles Biologie, die andere sagt alles Sozialisation. Es ist bloß zu beobachten. Es ist wirklich zu beobachten, dass sehr viele junge Frauen besser im non-hierarchischen System sozialisiert und trainiert sind. Und das führt eben in einer professionellen, hierarchisch organisierten Welt, erstmal ohne Bewertung, aber die professionelle Welt ist hierarchisch organisiert. Wie die Hierarchie daherkommt, gibt es die unterschiedlichsten Weisen. Es ist hierarchisch. Und deswegen bin ich in der professionellen Welt entweder ranggleich, Kollege, Kollegin, ich bin rangnieder, Mitarbeiterin, oder ich bin ranghöher, Chefin. Und das macht einen Unterschied in der Kommunikation. Als Menschen vor dem Grundgesetz sind wir alle gleich, aber wir haben in der professionellen Welt unterschiedliche Rollen. Und das muss ich bei der Kommunikation, oder sagen wir es so, ich tue mir einen großen Gefallen, wenn ich das bei der Kommunikation berücksichtige. So, und das, die Regeln dahinter, die verständlich zu machen und dann zu gucken, so wie kann ich jetzt mit meiner Persönlichkeit da erfolgreich agieren, je nachdem, ob ich rangnieder, ranggleich oder ranghöher bin. Das ist immer so Teil meiner Arbeit. Und wie du sagst, völlig richtig, jedes System hat dann noch mal ganz eigene Spielregeln. So, die gilt es natürlich immer zu berücksichtigen.
Das ist ein großartiges Stichwort. Ich habe mir nämlich die Fragen der Community hier in ein paar Themenblöcke gepackt. Und der erste Themenblock heißt Hierarchie. Und ganz viele haben gesagt, naja, aber bei mir gibt es dann überhaupt Hierarchie? Woran erkenne ich, ob mein Arbeitsplatz überhaupt Hierarchien hat? Und ich bin doch im sozialen Bereich. Gilt es denn dafür überhaupt und für diesen und jenen Bereich? Was würdest du dazu sagen?
Also im professionellen Kontext gibt es so gut wie immer Hierarchie. Also das ist in den letzten Jahren so ein Trend, dass ganz viele Organisationen für sich in Anspruch nehmen. Also wir denken nicht in Hierarchie. Das ist ja alles Kommunikation auf Augenhöhe. Es geht nur um den Inhalt. Es geht immer um das beste Argument. Selbst wenn dem so wäre, was in aller Regel nicht der Fall ist, ausdrücklich nicht, ist Quatsch. Selbst wenn dem so wäre, macht es trotzdem einen großen Unterschied, wie ich mein Argument vortrage, wann ich es vortrage, wem ich es vortrage. Also nonverbale Kommunikation und das Lesen der Zusammenhänge vor Ort ist trotzdem unglaublich wichtig. Selbst wenn ich Mitglied einer Gruppe bin, die sich non-hierarchische Regeln gegeben hat für den Moment. Also es gibt ja zum Beispiel beim agilen Arbeiten. Da kann es Settings geben, da habe ich eine Rolle, wo es wirklich sehr non-hierarchisch in dem Moment ist. Aber da muss man dann eben auch wieder sagen, wenn das wirklich agil arbeitende Team Ressourcen von der Organisation benötigt, hat es eine Schnittstelle zu einem hierarchischen Konstrukt. Also im professionellen Kontext haben wir es so gut wie immer mit dem Regelwerk der Hierarchie zu tun. Noch einmal, wie die Hierarchie daherkommt, das kann sehr unterschiedlich sein. Und was viele Menschen mit Hierarchie verbinden, ist eben sehr autoritäres Gehabe. Das muss aber gar nicht sein. Also ich kann ja auch in einem hierarchischen Konstrukt sehr partizipativ führen. Ich kann die dienende Führungskraft sein. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Regeln. Wichtig ist, dass ich das im Hinterkopf habe. Ich habe es mit dem Regelwerk der Hierarchie zu tun.
Also nicht immer muss Hierarchie bedeuten, man hat einen cholerischen Chef im Chefssessel sitzen, der da
Gar
alle
nicht.
zusammenbrüllt.
Richtig, gar nicht.
Sondern es ist
Kann,
einfach
aber hoffentlich nicht.
im besten Fall nicht. Und das heißt, dass es auch andere Formen gibt und vielleicht auch subtilere Formen, die man da erkennen kann. Was ist denn, das hat mich auch viel interessiert, viele in der Community sind ja noch im Studium, manche sogar kurz vor dem Studium, und befinden sich in Hiwi-Stellen oder als studentische Mitarbeitende. Wie ist denn das mit Hierarchien? Wie gehe ich denn da um, wenn ich unter Anführungszeichen unten in der Hierarchie stehe?
Respektvoll. Das ist immer der beste Rat, den man geben kann. Also, wenn ich rangnieder bin, es empfiehlt sich ein respektvolles Verhalten von mir. Ich ja, habe immer gesagt, Respekt immer, Angst nein. So, das ist sehr wichtig. Ne? Ich muss keine Angst haben vor Ranghöheren. Ich sollte keine Angst haben, weil das in aller Regel auch wirklich gar nicht hilfreich ist. Aber ich sollte respektvoll auftreten. So. Und dann ist es immer im professionellen Zusammenhang geben und nehmen. Das heißt, wenn ich rangnieder bin, denke ich immer erst einmal, wie kann ich hier irgendwie hilfreich sein? Was kann ich geben? Dann klebe ich aber mein Rabattmarkenheft, wenn ich hilfreich war. Und wenn ich da ein paar Marken drin habe, dann kann ich zu den Ranghöheren eben auch hingehen und sagen, du erinnerst dich oder sie erinnern sich. das habe ich hier geleistet. So, ich hätte da mal eine Bitte, ich hätte da mal einen Wunsch. Und meine Erfahrung ist, dass die ranghöheren Menschen dann in aller Regel auch oftmals versuchen, diesem Wunsch zu entsprechen. Denn Ranghöhere fühlen sich ja auch gerne als guter Mensch in einer Organisation. So, und wenn die wahrnehmen, ich war hilfreich als rangniederer Mensch, so, ich bin da nützlich, warum sollen sie mir nicht auch was Gutes tun und auch nicht hilfreich für mich sein? Aber es ist immer erstmal geben und nehmen.
Das heißt, ich trete auf, nicht respektlos, aber auch nicht angstvoll. Ich mache Dinge gerne und gut und dann merke ich mir aber auch, dass ich Dinge gerne und gut gemacht habe. Ich nehme das nicht für selbstverständlich, sondern ich konnte auch sagen, das habe ich hier geleistet, das bin ich. Das finde ich
Ja.
schön. Das klingt auch alles gar nicht mehr so extrem. Wenn man das Wort Hierarchien verwendet, in meinem Kopf gehen sofort so Extreme los. Das klingt gar nicht mehr so extrem. Das klingt eigentlich durchaus logisch, finde ich.
Ich muss mich nicht missbrauchen lassen als rangniederer Mensch. Das ist mir nochmal ganz wichtig.
Ja.
Also ich leiste, ich bin hilfreich, ich denke in Geben, aber ich muss mich nicht missbrauchen lassen. Ich muss mir schon gar keine Unverschämtheiten oder Sexismus oder irgendwie sowas gefallen lassen. Also das ist damit niemals gemeint. Das ist mir wirklich wichtig.
Das finde ich auch nochmal gut zu sagen, dass es auch klare Kante und klare Grenzen gibt. Wo die Grenzen ja auch oft verschwimmen, sind in so Schnittstellenaufgaben, wo man irgendwo Menschen unter sich, Menschen über sich in so einer Hierarchie hat, man ist irgendwie für Leute da und auch nicht. Was würdest du denn solchen Menschen raten, die den Berufseinstieg schon gemacht haben und sich jetzt auf einmal in so einer Schnittstellenaufgabe befinden, das erste Mal in ihrem Leben?
Naja, die unterste Führungsebene ist oft die wirklich herausforderndste, das muss man sagen. Also wenn ich so Teamleiterin bin, Gruppenleiterin bin zum Beispiel, habe ich ja den direkten Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und habe aber, also und habe da einfach die Anforderungen der Basis, die an mich herangetragen werden. Und dann kriege ich aber auch ab die Anforderungen vom Management. So, ich bin in so einer wirklichen Sandwich-Position und das kann manchmal sehr, sehr aufreibend sein. Also das Einzige, was da hilfreich ist, sich wirklich immer wieder bewusst zu machen, es liegt nicht an mir, es ist diese Rolle, diese Aufgabe, diese Sandwich-Position. Und manchmal muss man dann eben auch sagen, es ist nicht schön, es ist bescheiden, aber die und die Sachen müssen wir jetzt machen, es ist von oben an uns herangetragen worden, ihr könnt mich jetzt hier anbrüllen, es wird bloß nichts ändern. Oder eben umgekehrt, dass ich das nach oben weitergebe, dass ich sage, so geht nicht. Also die Belegschaft wird es nicht machen. Das ist zumindest das, was ich hier als Rückmeldung habe. Also versuchen, auch wenn das schwierig ist, es ein bisschen von der eigenen Person und Persönlichkeit fernzuhalten und sich immer wieder bewusst zu machen, es hat mit der Rolle und nicht mit mir als Mensch vorrangig zu tun. Aber das kann wirklich sehr herausfordernd sein, unbedingt.
Da kann ich auch gleich sagen, ich habe ja selber vor nicht allzu langer Zeit meinen Berufseinstieg gemacht und ich fand es am Anfang auch sehr herausfordernd, Dinge nicht mit mir als Person zu assoziieren. Also man macht ja auch Dinge manchmal falsch oder nicht optimal, man muss Sachen manchmal anders machen, man kriegt Feedback und das ist ja auch zumindest bei uns nie böse gemeint, sondern das ist ja irgendwo auch eine Opportunity danach zu wachsen mit dem und Dinge besser zu machen. Aber zu verstehen, dass hier gerade über meine Arbeit geredet wird und die Dinge, die ich tue und nicht über mich, das war für mich als Berufsanfängerin gar nicht so einfach, um ehrlich zu sein.
Ja, dieses Trennen von der Person, also für mich war da sehr, sehr erhellend. Also da kann man Hierarchie auch nutzen übrigens. Also ich weiß noch, ich war als junge Disponentin unglaublich beleidigt. Ich brauchte Ware aus Brasilien und das Büro in Brasilien, die haben mich abtropfen lassen. Also die haben gar nicht wirklich reagiert. Und dann bin ich in großer Verzweiflung zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, ich komme hier nicht voran. Dann hat der dort angerufen und zack, auf einmal ging alles. Und ich war, also ich war wirklich empört und habe gedacht, also wieso reagieren die jetzt bei meinem Chef und wieso reagieren sie nicht bei mir? Bis ich verstanden habe, es hatte nichts mit mir zu tun. Ich habe auch nichts falsch gemacht in der Art, wie ich da kommuniziert habe, sondern es hing schlicht an der hierarchischen Stufe. Also wenn eben der Bereichsleiter angerufen hat, dann hatte das einen anderen Durchschlag, als wenn eine kleine Disponentin sich da zu Wort meldet. So, und dann habe ich angefangen zu lernen, dass es eben oft auch hilfreich und sinnvoll ist, die Hierarchie zu bemühen. Dass wenn ich auf meiner Ebene nicht weiterkomme, ich eben dann eine Ebene nach oben gehe und die höhere Ebene das Thema angeht.
Das heißt, wenn man sich nicht dessen bewusst ist, dass es Hierarchien gibt oder dass vielleicht in der eigenen Vorstellung keinen Platz findet und man Ja, dem Gedanken keinen, also so wie du vorher gesagt hast, viele sagen jetzt, wir sind auf Augenhöhe, hier gibt es keine Hierarchie. Wenn man sich das nicht klar macht, dann gibt es auch Missverständnisse, beziehungsweise auch Sachen, die, wo man selbst nicht weiterkommt, wenn man genau diese Hierarchie nicht nutzen kann, die einem eigentlich helfen würde in dem Moment.
Ja, es kann für Organisationen sogar schädlich sein, nicht in Hierarchien zu denken. Also ich hatte mit einer Organisation zu tun, die haben das sich sehr auf die Fahne geschrieben. Wir haben hier keine Hierarchien. Wir möchten möglichst viel Verantwortung auf die unteren Ebenen delegieren. Das wurde aber auf Kundenseite nicht unbedingt wertgeschätzt. Denn wenn auf Kundenseite sich der Geschäftsführer Zeit genommen hat für einen Termin und dann erschien aber auf der anderen Seite nur in Anführungsstrichen die Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter und nicht ebenfalls die Geschäftsführung, weil wir denken hier ja nicht in Hierarchien, dann war der Kunde oft sauer. Also das haben sie erlebt, aber da hat ihnen geholfen, dass ich mit einer Außenbrille das auch nochmal sozusagen bestätigen konnte, dass das auf Kundenseite dann oft als mangelnde Wertschätzung gelesen und verstanden wird und dass das gar nicht gut fürs Geschäft ist. Ne? Also zumindest zu verstehen, anderen ist das wichtig oder kann es wichtig sein. Und dann kann es auch ein ganz wichtiges Signal unserer Organisation sein, dass eben die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer sich Zeit nimmt und erscheint. Und wenn es nur die Tasse Kaffee ist und dass man guten Morgen sagt. So, aber es kann eben ein ganz wichtiges Signal sein.
Und das gilt natürlich, du hast jetzt über Karrierewege hier geredet in der Wirtschaft, und es kann aber auch ein Karriereweg für uns, für die Menschen in unserer Community sein, in die Wissenschaft zu gehen. Und auch dort gibt es ja Hierarchien, und auch dort ist
Ja.
es ja auch ein ganz anderes Bild, wenn zum Beispiel die Prof selbst kommt
Unbedingt. Und auch eine Professorenschaft. Also manchmal denken die Menschen bei Professorinnen und Professoren, das sei wie beim Papst, darüber kommt nur Gott. Aber auch eine Professorinnenschaft hat ein Ranking. Das ist themen- und sachbezogen in der Regel und das ist natürlich auch fakultätsspezifisch, aber auch da lohnt es sich, immer vor großen Sitzungen, vor Terminen zu überlegen, wer hat hier wie viel zu sagen? An wen richte ich mich mit meinen Anliegen? Und mit wem stimme ich mich auch im Vorwege ab? Ganz wichtig.
Ja, großartig. Da kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste große Thema, was unsere Community interessiert, ist das Thema Raum einnehmen. Und ich habe hier mal ganz viele Fragen in eine Frage zusammengepackt, nämlich: Sollen wir uns Platz nehmen und groß machen, über unsere Erfolge sprechen, wenn wir zum Beispiel in einem Team mit einem hohen Flinteranteil arbeiten? Oder wenn ich nicht die Ranghöhere bin? Oder wenn ich mehrfach diskriminiert bin, also sprich First Gen, Flinter und Schwarz zum Beispiel?
Oh Gott, das sind
Gilt doch
jetzt sehr
auch.
viele Themen. Also
Ja, sehr viele Themen.
das muss ich schon auseinandernehmen. Also erst einmal, ich spreche, also Erfolge benennen, ruhig sachlich so, das ist wichtig. Aber das mache ich ja nicht im Rahmen meines Teams, sondern das mache ich, wenn ich mein Entwicklungsgespräch habe mit meiner Professorin, meinem Professor oder mit meiner Teamleiterin, meinem Teamleiter. Dort benenne ich, was ich zum Teamerfolg beigetragen habe, nicht innerhalb des Teams. Da versuche ich, eine vernünftige Kollegin zu sein und zu leisten und mit den Menschen gut klarzukommen. Aber ich habe immer gesagt, ich mache euch einen Blocker einmal in der Woche, 10 Minuten, wo man sich zurücklehnt, die Woche Revue passieren lässt und sich dann notieren, was man in der Woche geleistet hat. Denn im Hamsterrad des Alltags oft geht auch viel verloren, man vergisst auch vieles. Also ich war oft wirklich erstaunt, wenn ich meine Notizen rausgeholt habe in Vorbereitung auf das Entwicklungsgespräch, was ich alles gemacht hatte in der Zwischenzeit. Und ich gehe natürlich mit breiterer Brust und besser aufgestellt in so ein Entwicklungsgespräch hinein, wenn ich mir das nochmal klar gemacht habe, was ich denn alles geleistet habe. So, das ist das eine. Also ich erzähle das nicht im Teamumfeld, unabhängig davon, ob es Flinter-Personen sind oder ob es. Also das ist wurscht, ich mache das da nicht, sondern ich mache das gegenüber den Menschen, die meine Entwicklung weiter vorantreiben können und hoffentlich werden. So, das andere ist, wie verhalte ich mich, wenn ich mehrfach diskriminiert bin? Ja, Gott, was soll ich da sagen? Also, es macht es nicht leichter. Ja, so. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Die Erde ist nach wie vor ungerecht, das ist sie. Und immer wenn jemand sagt, ja, aber Marion, ich bin nicht nur eine Frau, sondern ich komme auch noch aus Ecuador, ich sehe auch anders aus als die Norddeutschen hier. Ja, das ist so. Es macht es nicht leichter. Mehr kann man da nicht attestieren. Und umso wichtiger ist es eigentlich, dass ich versuche, das, was ich selbst beeinflussen kann, in dem Bewusstsein, es ist für mich herausfordernder, es ist schwieriger. Thomas Blond aus Haselünne hat es leichter im Vergleich zu mir. Das ist so.
Ja.
Aber trotzdem kann auch ich etwas beitragen, indem ich an meiner Stimmführung arbeite, an dem ich an meiner Körpersprache arbeite, indem ich einfach versuche, fachlich, sachlich, wirklich gut zu sein. So, und trotzdem, trotz der Herausforderungen, eben meinen Weg zu gehen.
Das heißt, wir sprechen niemanden die Diskriminierungserfahrung ab, aber umso wichtiger ist es, sich den Anteil, den man selbst mitbestimmen kann, bewusst zu machen und über den nochmal nachzudenken, um da umso mehr reinzugehen, weil das ist ja der einzige, der einem bleibt, wo man Handhabe darüber hat, quasi.
Also den zumindest wirklich da das rauszuholen, was ich rausholen kann. So, wenn ich an der Diskriminierung als Thema auch noch zusätzlich arbeiten kann, das ist ja wunderbar, wenn es da irgendwie Chancen, Möglichkeiten gibt. Aber erst einmal finde ich immer das, was ich verändern kann. So, das ist mir ja erstmal am nächsten. Und da auch wirklich anzusetzen, das zu machen, sich nicht zurückzulehnen und zu sagen, boah, ist alles ungerecht und es ist gemein. Ja, ist es an vielen Stellen. Und dann nicht zu machen. Dann habe ich keine Chance.
Absolut. Also ich fasse das nochmal auch zusammen für alle, die jetzt zuhören. Natürlich ist man nicht schuld an der eigenen Diskriminierung. Die Diskriminierung ist da, weil es wirklich blöde Sachen auf der Welt gibt, wie
Ja,
Sexismus,
unbedingt.
Rassismus, Klassismus. Aber was können wir machen? Das ist ja auch unser Ansatz bei arbeiterkind.de. Wir sind gemeinsam eine Community, wir sind ein Netzwerk, wir unterstützen uns gegenseitig, auch wenn wir leider nicht von heute auf morgen ändern können, dass es Klassismus im Bildungsweg gibt und dass wir mit dem immer wieder konfrontiert sein werden. Leider. Und ich fand es auch sehr spannend, was du gesagt hast mit dem schönen Tipp. Den werde ich auch direkt in meinen Arbeitsalltag mit einfließen lassen. Mir einmal die Woche hier schön 10 Minuten aufschreiben, was ich gemacht habe. Ich könnte mir vorstellen, dass die erste Schwierigkeit dabei ist, man nimmt ja alles als so selbstverständlich, was man selbst macht. Viele in unserer Community kämpfen mit dem Imposter-Syndrom. Also ich gehöre hier gar nicht her, ich tue hier nur so, als ob. Was ich leiste, ist vielleicht auch gar nicht so viel wert. Da ist auch dieses, wie viel man sich selbst wert, ist ein Riesenthema. Was würdest du zu denen raten, wenn die jetzt vor dem leeren Blatt Papier sitzen, am Freitagnachmittag, um aufzuschreiben, was sie diese Woche gemacht haben, auf was sie stolz sind, und ihnen vielleicht gar nichts einfällt, weil sie so sehr in diesen Selbstzweifelgedanken hängen?
Ja, aber irgendwas werden sie ja gemacht haben. Also wenn sie nicht den ganzen Tag einfach nur Online-Computerspiele gespielt haben, irgendwas werden sie ja für die Organisation gemacht haben. Manchmal hilft es den Menschen, wenn sie an sich in der dritten Person denken, wenn sie nicht denken, ich, sondern wenn ich sozusagen überlege, was hat denn Marion diese Woche geleistet? So, und wenn ich dann so auf diese dritte Person draufschaue und dann notiere ich, was Marion gemacht hat diese Woche. Dann fällt es oftmals leichter. Also das kann ich da an der Stelle dann raten. Und nochmal, zur Not wirklich den Terminkalender anschauen, die Punkte durchgehen. Und natürlich sagt man, ja, aber dafür werde ich doch bezahlt, das ist doch selbstverständlich. Ja, aber bei professionellen Teams geht es immer nur um eins, den Erfolg. Erfolg kann sehr unterschiedlich definiert sein. Eine NGO, die Leben retten will, definiert Erfolg anders im Vergleich zu der Fakultät einer Universität. Definiert Erfolg anders im Vergleich zu einem Bankhaus. So, also natürlich ist das alles sehr unterschiedlich, aber es geht immer um den Erfolg. Und deswegen muss ich, auch wenn ich für die NGO arbeite, die Leben retten will, in der Lage sein zu erzählen, was denn mein Beitrag am Teamerfolg war. Denn für nichts anderes bezahlen die mich. Für nichts anderes. So, und deswegen einfach mal zurücklehnen, überlegen, was hat Marion im Hinblick auf den Teamerfolg hier diese Woche beigetragen? Natürlich, ja, dafür werde ich bezahlt, aber trotzdem muss ich es benennen können. Deswegen schreibt es auf.
Das finde ich einen guten Tipp. Und ich glaube, dass sich in der dritten Person etwas Positives über sich zu sagen sehr viel einfacher fällt, wie wenn man über sich selbst nachdenkt. Und es ist ja auch interessant, weil du gerade gesagt hast, wir werden ja nicht die ganze Woche Computerspiele gespielt haben. Ich habe einige Veranstaltungen von uns im Kopf, wo Kolleginnen Studien vorgestellt haben, in denen herausgefunden wurde, dass gerade die Menschen, die aus nicht akademischen Familien kommen, oft die loyalsten und fleißigsten bei Unternehmen sind. Also, dass wir sehr dankbar oft sind für die Chancen, die wir haben, und dass wir uns oft sehr verausgaben. Also, das ist ja eigentlich die Statistiken stehen ja voll auf unserer Seite und zeigen ja eigentlich, dass wir es voll drauf haben. Es muss quasi nur noch der Kopf mit, dass wir auch realisieren, dass wir eigentlich super viel leisten können.
Schöner Hinweis, top.
Wunderbar. Genau, dann würde ich zum nächsten Thema, und das passt auch großartig dazu, weil du vorher gemeint hast, man möchte ja nicht vor den Kolleginnen sagen, was man alles geleistet haben und da prahlen und großkotzig sein, sondern in den Entwicklungsgesprächen und an den richtigen Stellen.
Auch da nicht prahlen und großkotzig sein. Das ist nicht die Empfehlung. Nicht,
Genau.
sondern ruhig, sachlich die Fakten benennen.
Genau, also nicht irgendwo hier den Höhenflug verfallen. Und das ist auch die Frage, die viele beschäftigt hat aus unserer Community, nämlich, wie kann ich denn durchsetzungsstark sein, ohne dabei ein A-Loch zu sein? Und da kommen so Fragen wie zum Beispiel, ich lese dir jetzt hier mal drei Stück vor, die ich exemplarisch mitgenommen habe. Wie nutze ich diese Kommunikationsstrategien, ohne toxische Männlichkeit nachzuahmen? Wie führen, ohne die Pinguine nachzuahmen? Die Pinguine waren, glaube ich, in unserer Veranstaltung die Menschen, die im Anzug erschienen sind überall hin. Oder wie gehe ich damit um, das Spiel zu spielen, obwohl es mir auf die Nerven geht und ich es eigentlich auch kritisch sehe? Also wie kann ich all diese Dinge umsetzen, ohne dass ich selbst zu jemandem werde, den ich eigentlich gar nicht mag?
Ja, also ich muss ja keine schlechte Führungskraft sein, nur weil ich vielleicht schlechte Führung erlebt habe. Also ich kann ja die Führungskraft werden, die ich gerne sein möchte. So, nun ist das immer so eine Herausforderung, wenn ich selbst vielleicht in einem Umfeld unterwegs bin, wo ich Führung erstmal nicht so positiv erlebe. Also das kann ich aus meiner eigenen Vergangenheit bestätigen. Ich habe früher Handball gespielt und wir hatten eine Zeit lang einen Trainer, der hatte keinen freundlichen Charakter, um es vorsichtig zu sagen. Also der stand in der Mitte auf dem Sportplatz, hat geraucht und brüllte immer schneller. So, also und dann mussten wir schneller rennen. Und der hat uns Skippings machen lassen, die Treppen hoch und runter, bis einem wirklich übel geworden ist. Und ich fand das furchtbar. Also mich zu bewegen ohne Ball konnte ich immer schwer nachvollziehen. Immer gedacht, das müsste doch auch anders gehen. Und dann wurde ich selbst Trainerin einer Jugendmannschaft und das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass die Mädchen da die Skippings, die Treppen hoch und runter machen mussten, weil ich dachte, hat uns auch nicht geschadet und schneller. Und irgendwann wurde mir das bewusst und ich habe mich richtig geschämt. Ich habe mich wirklich geschämt und habe gedacht, was machst du denn hier? Du fandst das damals doof und jetzt machst du das selbst in deiner Rolle als Trainerin, das ist doch furchtbar. Sondern habe ich das nicht mehr gemacht, sondern habe mir andere Übungen überlegt, die denselben Trainingseffekt hatten, die aber deutlich mehr Spaß gemacht haben und für Ballsportlerinnen eben auch in Kombination mit dem Ball stattgefunden haben. Ich habe mich wirklich geschämt. Und das lässt sich natürlich auch dann auf den Beruf übertragen. Also Vorsicht, Vorsicht, sowas sind übertragene Muster, die ich auch gar nicht möchte, sondern wie kann ich jetzt Führung gestalten und leben? Natürlich ist das gerade, wenn man eine junge Frau oder junge Flinterperson ist, herausfordernd erst einmal, weil natürlich auch die Erfahreneren einen versuchen herauszufordern. Und da hat mir aber oft sehr geholfen, auch da wieder die Klarheit in der Rolle. Ich bin jetzt ja nicht auf einmal ein besserer Mensch, ich weiß auch nicht auf einmal mehr, also gerade wenn der andere Mensch über 50 Jahre ist und schon über 30 Jahre im Beruf ist, ich weiß ja nicht mehr. Ich habe einfach eine andere Rolle. Ich bin ja jetzt die Teamleiterin. Gut. Und ich muss dafür sorgen, dass das Team alles hat, was es braucht, dass die Kaffeemaschine funktioniert, dass die Urlaubsplanung vernünftig geregelt wird. So, also ich habe einfach jetzt andere Aufgaben, aber ich bin kein besserer Mensch. Und die in meinem Team können trotzdem die viel größere Erfahrung und das größere Know-how haben. Aber ich lasse mich von denen auch nicht veräppeln. Also wenn da so ein erfahrener Mitarbeiter ankommt und so eine wichtige Frage an mich richtet, dann kann ich den ganz gespannt angucken und sagen, Herr Schulze, das ist eine ganz spannende Frage, die Sie da haben. Nehmen Sie die mal mit, machen Sie sich mal schlau. Und dann berichten Sie in unserer Teamsitzung am Freitag um 11 das Ergebnis. Denn das könnte ja auch für die Kolleginnen und Kollegen interessant sein. So, und dann machen die das zweimal, dann kommen die nie wieder. Ja, weil sie merken, okay, Knarz lässt sich nicht veräppeln, lässt sich nicht vorführen. Mist, jetzt habe ich mir Arbeit hier aufgehalst. Und dann muss man aber auch nachfragen, ne? Schulze, Sie haben sich hoffentlich schlau gemacht, jetzt erzählen Sie mal. So, da musst du dann auch dranbleiben, ist ja klar. Also auch da gilt respektvoll im Miteinander, aber in der Sache auch ruhig klar sein.
Und das finde ich auch gut, wenn man dann selbst, wie du sagst, in Positionen ist, wo man auf einmal die Trainerin ist, dann kann man sich auch an das alles erinnern und all die Strategien mitnehmen, ohne zu reproduzieren, was einen immer genervt hat.
Genau, wie gesagt, man läuft schnell in diese Fallen hinein. Das kennt man ja auch aus der Forschung. Also das, was man so selbst erlebt hat, dazu neigt man. Aber man ist nicht dazu verdammt. Also man kann auch den Schritt zurück machen, reflektieren, überlegen, so was braucht auch das Team? Es gibt auch nicht die eine richtige Führung. Das gehört zur Wahrheit eben auch. Das eine Team braucht stärker dies, das andere Team braucht stärker das. Ich als Führungskraft brauche eher dies, brauche eher das. Also das muss ich ja auch so ein bisschen hinditschen.
Absolut. Wir kommen zu einem Thema, das sehr viele beschäftigt, weil wir so viel mit dem Imposter-Syndrom zu tun haben, nämlich das Thema Entlohnung. Egal, ob wir gerade angefangen haben, also wir sind im Berufseinstieg, vielleicht sind wir auch noch in der Bewerbungsphase und müssen verhandeln, wir sind im Berufseinstieg oder wir sind schon einige Stufen nach oben geklettert. Das Thema Entlohnung begleitet uns und erstens, was machen wir, wenn wir mit dem Imposter-Syndrom kämpfen und immer das Gefühl haben, wir gehören hier eigentlich nicht her, aber tief in uns wissen, eigentlich für das, was ich mache, stimmt die Entlohnung nicht. Wie kommt man mit diesem Konflikt in sich klar? Und was ist, wenn ich das Gefühl habe, ich sollte eigentlich, viele sind ja auch an den TVL angelehnt oder eingruppiert, wenn man das Gefühl hat, ich bin hier völlig falsch einkategoriert worden, man sieht hier gar nicht, was ich eigentlich mache.
Auch da, also wer da wirklich mit sich kämpft, kann ich auch da nur empfehlen, versucht in diese dritte Person hineinzugehen, versucht für Marion zu verhandeln, für Marion die Punkte zu notieren, warum sie falsch eingruppiert ist, warum sie eigentlich eine andere Entlohnung, Sonderzulagen, Boni, was auch immer da dranhängt, warum sie das verdient. Sachargumente, Sachargumente, Sachargumente. Tendenziell ist es tatsächlich so. Ich sage jetzt mal vereinfachend, als Frau werde ich in aller Regel nicht überbezahlt. Das ist so. Es gibt ja das Entgelttransparenzgesetz seit Jahren und immer wieder erlebe ich es, wenn eine Managerin das in Anspruch genommen hat, dass sie also über den Betriebsrat oder die Personalabteilung Einblick bekommen hat, wo in der Range sie eingruppiert ist. Die waren nie oben eingruppiert, sie waren immer ganz unten eingruppiert. So. Nun ist das Gehalt der Kollegen, Kolleginnen immer kein offizielles Argument, aber natürlich spielt es eine Rolle. Also wenn ich in meiner Wahrnehmung das Gefühl habe, ich werde deutlich zu schlecht entlohnt, dann macht das was mit meiner Zufriedenheit und meiner Motivation und im Zweifel eben auch mit meiner Loyalität gegenüber der Organisation. Aber der erste Schritt ist dann eben wirklich, sich gut vorzubereiten, hinzugehen. Also es ist wieder da, Sachargumente, geht hin. Und es kann passieren, auch 2026, allen Ernstes noch, es ist tatsächlich ein Beispiel aus dem echten Leben, ist eine Frau wirklich gut vorbereitet hingegangen, hat gesagt, warum sie findet, dass sie mehr Gehalt verdient. Und ihr wurde allen Ernstes gesagt, was wollen Sie denn mit was wollen Sie mit mehr Gehalt? Sie haben doch einen Mann, der gut verdient.
Oh
Boom,
Gott.
2026.
Ui.
Es ist atemberaubend, was alles immer noch passieren kann. Aber lasst euch davon nicht ins Bockshorn jagen, egal was für seltsame Argumente kommen. Wenn wirklich gar nichts geht, obwohl man sagt, pass auf, also muss ja nicht sofort sein, aber ich möchte jetzt einen Stufenplan. Ich möchte jetzt wissen, wie, nicht ob, sondern wie kann sich das Ganze hier entwickeln, in welchen Schritten, in welchem Tempo. Und da geht nichts gut, dann ist dieses Love it, leave it, change it. Dann muss ich eben gegebenenfalls darüber nachdenken, mich zu verändern, also mir einen anderen Job in der Organisation oder eine andere Organisation tatsächlich zu suchen. Denn auf Dauer wird man ansonsten sehr unglücklich. Wenn die eigene Leistung gar nicht gesehen und wertgeschätzt wird, das auf Dauer funktioniert das in aller Regel nicht. Also dann muss ich eben zur Not mich verändern.
Ich finde das auch gut. Ich finde, das ist ja auch sehr der Zeitgeist, dieses Konsequenzen ziehen, Grenzen ziehen. Und das heißt ja nicht ewig auf die andere Seite einzureden, wenn einem was nicht passt und auch irgendwann zu sagen, gut, jetzt habe ich hier alle Argumente vorgebracht. Wenn ihr mir nicht diese Möglichkeit bietet, dann werde ich mir diese Möglichkeit woanders suchen. Ich bin auch ganz schockiert von dem Beispiel und möchte auch nochmal für alle, die zuhören, sagen, kommt gerne zu uns in die Community und ins Netzwerk und sucht euch Peers, bei denen ihr auch wirklich einfach nur mal unter Anführungszeichen jammern dürft. Das können wir gerne gemeinsam machen, weil man muss auch bei so viel Schlechtem, was einem widerfährt, in solchen Situationen muss man auch einfach mal Raum haben, um sich da auch alles von der Seele reden zu dürfen. Und dann nehmt wieder Marions Ansätze und marschiert wieder zurück und bringt noch ein paar Sachargumente. Ich fand es auch ganz großartig, dass du natürlich über dich in der dritten Person Marion sprichst und du meinst natürlich, dass ich mich dann als Mitzi anreden soll in so einem Gedanken. Aber ich fand es auch gerade ganz sympathisch, darüber nachzudenken, was würde Marion tun? Das nehme ich mir
Da hatte ich
vielleicht auch
tatsächlich mal eine
mit.
Managerin, die hat mir das erzählt, wo ich dachte, wow, also weiß ich gar nicht, ob ich das so gemacht hätte, aber die wurde gebeten, Geschäftsführerin zu werden. Und dann hat sie gesagt, so, dann habe ich überlegt, was würde Marion machen? Dann hat sie erstmal eine Flasche Wein geöffnet und hat diesen Wein also getrunken. Und dann ist sie am nächsten Tag hin und hat gesagt, so, also ich denke darüber nach, aber nur, wenn ich den exakten Vertrag von Thomas bekomme und den will ich sehen. Das war der andere Geschäftsführer, den es schon gab. Und das haben die gemacht. Die haben ihr den Vertrag gezeigt und sie hat genau den Vertrag bekommen und auch das Gehalt. Also sie hat mal eben ihr Gehalt mehr als verdoppelt und hat gestrahlt, als sie mir das erzählt hat. Und da habe ich gedacht, okay, weiß ich gar nicht, ob ich das so gemacht hätte, aber wenn es sie dazu inspiriert hat, dann okay.
Wow, wie großartig. Wir kleben uns jetzt alle ein Bild von dir an den Kühlschrank und wenn wir
Ja,
morgens
oh
dann
Gott,
uns so
schön.
einen Kaffee machen, den ersten in die Arbeit marschieren, dann denken wir daran, was würde Marion heute so tun? Finde ich eine großartige Gedächtnisstütze. Wir kommen langsam in die Richtung des Endes der Zeit für heute. Ich würde aber gerne noch eine letzte Frage mit dir besprechen, einen letzten Frageraum gehen, weil mich interessiert, was du bist ja jetzt schon wirklich lang in diesem Spiel unterwegs. Du hast alle Ebenen kennengelernt. Du hast studiert, du hast gearbeitet, du hast gecoacht. Mit all dem, was du jetzt an Erfahrung gesammelt hast, was hättest du denn gern früher gewusst oder was würdest du dir auch erzählen, wenn du jetzt nochmal anfangen würdest?
Also das, was ich gerne früher im Leben gewusst hätte, was ich auf die harte Tour dann irgendwann gelernt habe, dass es nicht immer hilfreich ist, unbedingt Gas zu geben, sondern dass es manchmal auch sehr zielführend ist, loszulassen und einfach mal sich treiben zu lassen und mitzuschwimmen mit heiterer Gelassenheit, einfach so ein bisschen staunen, gucken, den Augenblick auch genießend. So, und dass sich darüber auch oft wieder tolle neue Dinge ergeben und Gelegenheiten, so die Gelegenheit haben. Ich weiß, es klingt so ein bisschen doppelt, aber ich hoffe, man versteht, was ich meine oder was ich sagen will, auf einen zuzukommen. Also, dass man auch mal so ein bisschen rangespült wird an neue Möglichkeiten. Ich war immer sehr kämpferisch am Anfang unterwegs und dieses mehr heitere Gelassenheit, das ist oft auch sehr zielführend und sehr hilfreich. Das hätte ich gerne ein bisschen früher gewusst.
Das finde ich richtig schön. Ich bedanke mich herzlich, dass du unserer Community so viel von deinem Wissen in den Veranstaltungen mit uns schenkst. Und ich bedanke mich auch heute für die Zeit, dass du mit uns diesen Podcast gemacht hast, damit ganz viele unabhängig von wann, vielleicht auch 3 Uhr nachts, sich deine Sachen anhören möchten, das können. Vielen Dank.
Ich wünsche allen, die zuhören, weiterhin viel Erfolg. Unser Slogan hier ist immer Have fun storming the castle, welches Castle auch immer euer nächstes ist.
Großartig. Danke, Marion Knaats.